Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe der Sendung von Menschen und anderen Tieren. Auch wenn ihr nicht erkannt habt, wer da gerade zu hören war, bitte glaubt mir, ihr kennt ihn alle. Bevor ich ihn vorstelle, möchte ich aber kurz sagen, worum es heute geht. In der letzten Sendung ging es darum, ob die nächste Pandemie vielleicht aus dem Hühnerstall kommt. Viele, wahrscheinlich die meisten Epidemiologen und Virologen, befürchten genau das, dass nämlich eine der Vogelgrippearten so ansteckend und so virulent wird, dass sich aus ihr das nächste Big Thing, die nächste große Pandemie entwickelt. Heute geht es um eine Pandemie, die schon seit vielen Jahren da ist und die ebenfalls aus dem Hühnerstall kommt, aber auch aus anderen Tierställen sowie aus Krankenhäusern, großen Fabriken und anderen Orten. Es geht um die zunehmenden Resistenzen gegenüber pathogenen Erregern, zum Beispiel Antibiotikaresistenzen. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet sie als eine der größten Gefahren, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Zurzeit sterben daran etwa 700.000 Menschen jedes Jahr. Die meisten von ihnen nach einem langen und qualvollen Leiden. Die WHO prognostiziert, dass sich die Zahl dieser Todesfälle durch Krankheiten, die eigentlich leicht therapierbar sind, bis 2050 auf 10 Millionen steigern wird, pro Jahr. Die volkswirtschaftlichen Schäden sollen sich dann auf 100 Billionen Dollar belaufen, ebenfalls pro Jahr. Wir werden einen Blick werfen in die Geschichte der Antibiotika auf ihren Einsatz in der Human- und in der Tiermedizin, werden uns fragen, warum arme Menschen von Antibiotikaresistenzen so viel mehr bedroht sind, und wir werden zu verstehen versuchen, ob die Entwicklung der Resistenzen wirklich unvermeidlich ist und was dagegen getan werden kann. Nun möchte ich verraten, welcher vegane Sänger uns heute begleitet. Es ist Stevie Wonder, geboren 1950 als drittes von sechs Kindern und als Frühchen. Im Brutkasten musste er mit Sauerstoff versorgt werden, was eine Ablösung der Netzhaut und somit seine Erblindung verursachte. Eine damals noch häufige Komplikation bei Frühgeburten. Seine Mutter war Songwriterin. Stevie singt mit 4 Jahren im Kirchenchor, mit 9 beherrscht er Klavier, Mundharmonika und Schlagzeug, und mit 11 Jahren kann er die ersten musikalischen Erfolge feiern. Er nimmt seine Musik beim Motown-Label auf, bei dem er heute immer noch ist. Mit 14 kommt er in den Stimmbruch. Er studiert gerade klassisches Klavier an der Michigan School for the Blind. Mit Anfang 20 ist er bereits einer der erfolgreichsten Musiker der USA. Alles, was damals zur schwarzen Musik gezählt wird, Spiritual, Blues, Rhythm and Blues, Soul, Funk, er beherrscht alles und er erneuert alles. Gleichzeitig engagierte er sich zunehmend politisch. Eine von ihm 1980 gestartete Kampagne für Menschenrechte erreicht, dass der Geburtstag von Martin Luther King 1986 zum Feiertag erklärt wird. Seit 2009 ist Stevie Wonder UN-Botschafter des Friedens. Seit 2014 ist er Veganer. Wir hören das bereits angespielte Lied Fingertips mit dem damals 12-jährigen Stevie Wonder mit Gesang und Mundharmonika. Am Schlagzeug ist übrigens der damals 23-jährige Marvin Gaye. Die Sendereihe von Menschen und anderen Tieren. Ihr hört Radio Bermuda in Mannheim auf 89,6, Heidelberg 105,4 und im Kabel auf 107,45 MHz. Am Mikrofon ist Michael Kohler. Die Sendung von Menschen und anderen Tieren kommt jeden ersten Montag des Monats um 16 Uhr sowie nur im Netz jeden vierten Freitag um 1 Uhr. Man kann die Sendungen dann jeweils eine Woche lang in der Mediathek nachhören auf www.bermudafunk.org. Diese Sendung sucht den Austausch mit den HörerInnen, Deshalb, falls euch die Sendung interessiert oder gefällt oder missfällt, falls ihr Anregungen oder Fragen habt, bitte schreibt mir das. Es gibt dafür eine E-Mail-Adresse, sie lautet menschundtier@bermudafunk.org. Sowohl Mensch und Tier als auch Bermudafunk klein und in einem Wort. menschundtier@bermudafunk.org. Sowas bringt bei uns heute keinen mehr um. Das sagt eine Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen und hält ihren rechten Zeigefinger, an dessen Spitze ein kleines buntes Pflaster klebt, dicht vor die Kamera. Sie fährt fort: Aber bald könnte so eine kleine entzündete Wunde lebensgefährlich sein. Sie spricht von Antibiotikaresistenzen. Was sie schildern möchte, bezeichnet sie als Horrorgeschichte aus dem echten Leben. Der Gesundheitswissenschaftler Gerd Kleske, Professor für Arzneimittelversorgungsforschung und früheres Mitglied des Sachverständigenrats zur Entwicklung im Gesundheitswesen, nennt die Resistenzen den Super-GAU in der Antibiotikatherapie. Antibiotika werden seit den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt, die nicht durch Viren, sondern durch Bakterien ausgelöst werden. Dazu gehören zum Beispiel bakterielle Lungenentzündungen, Blasenentzündungen, die Tuberkulose, sogenannte Blutvergiftungen, Hirnhautentzündungen und Entzündungen des Herzens. Eine Behandlung mit Antibiotika kann auch präventiv erforderlich sein, um also eine bakterielle Infektion zu verhindern, beispielsweise bei Operationen oder Organtransplantationen oder während einer Krebsbehandlung durch Chemotherapie. Seit langem ist auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass pathogene Bakterien Resistenzen entwickelt haben und weiterhin entwickeln, wodurch ihre Bekämpfung durch Antibiotika weniger oder überhaupt nicht mehr erfolgreich ist. Zwei Dinge sind aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Erstens, welchen Umfang diese Resistenzen und deren Folgen bereits angenommen haben und mehr noch in den nächsten Jahrzehnten wohl annehmen werden. Und zweitens, in welchem Ausmaß Profitinteressen vor allem der Pharmaindustrie, der Fleischindustrie und der niedergelassenen Ärzte beigetragen haben und weiterhin beitragen zur Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Katastrophe. Zwischen 2007 und 2015 hat sich die sogenannte Krankheitslast, darunter versteht man die durch Krankheit und Tod verlorenen Lebensjahre, durch Infektionen mit antibiotikaresistenten Erregern in Deutschland und in Europa deutlich erhöht. Zum Beispiel hat sich die Anzahl von Todesfällen durch resistente Klebsiella Pneumonie, sie verursachen vor allem Harnwegsinfekte und Lungenentzündungen, in diesen wenigen Jahren versechsfacht. Die Zahl der Todesfälle durch resistente Kolibakterien, die Hirnhautentzündungen oder Sepsis auslösen können, hat sich vervierfacht. Allein in der EU erkranken, trotz vergleichsweise guten Gesundheitssystemen, jährlich ca. 670.000 Menschen an resistenten Erregern und 33.000 von ihnen versterben. Weltweit sterben bereits jedes Jahr etwa 700.000 Menschen an Infektionen durch antibiotikaresistente Bakterien. Die WHO schätzt, wie erwähnt, dass die Anzahl der Todesfälle bis 2050 auf 10 Millionen pro Jahr anwachsen kann. Bakterielle Infektionen durch resistente Erreger wären dann die Todesursache Nummer 1 auf dem Planeten, noch vor den Krebserkrankungen. Bevor wir gleich einen Blick auf die Geschichte der Antibiotika werfen, hören wir Stevie Wonder zusammen mit Paul McCartney und dessen Lied Ebony and Ivory, was hier so viel wie Schwarz und Weiß bedeuten soll. Die Aufnahme ist von 1982 und eroberte damals in vielen Ländern die Charts. Als Entdecker des ersten Antibiotikums wird heute meist der englische Bakteriologe Alexander Fleming genannt. 1928 stellte er nach einem Sommerurlaub fest, dass sich in einer von ihm vergessenen Petrischale ein Pinselschimmel mit dem lateinischen Namen Penicillium gebildet hatte. Die Bakterienkultur aber, die ursprünglich in der Schale gewesen war, war verschwunden. Der Schimmelpilz hatte sie offenbar vernichtet. Aus dem Pilz fertigte er eine Tinktur und nannte sie Penicillin. 1929 veröffentlichte er seine Beobachtung, was aber ganz und gar unbeachtet blieb. 35 Jahre vorher war es dem italienischen Arzt und Mikrobiologen Bartolomeo Gosio ähnlich ergangen. Er hatte 1893 ebenfalls in einem Schimmelpilz ein Stoffwechselprodukt mit antibiotischen Eigenschaften gefunden und dieses sogar rein darstellen können. Bei der von ihm isolierten Mykophenolsäure konnte er tatsächlich beobachten, dass sie das Wachstum des Milzbranderregers behinderte. Seine Entdeckung blieb trotzdem unbeachtet. 1913 jedoch wurde die Mykophenolsäure wiederentdeckt, wurde nochmals vergessen und nach 1945, als die Suche nach neuen Antibiotika Fahrt aufnahm, ein zweites Mal wiederentdeckt. Gosio war nicht der Erste, der sich mit der antibakteriellen Wirkung von Schimmelpilzen beschäftigte. Bereits Anfang der 1870er Jahre hatten mehrere englische Ärzte beobachtet, dass der Pinselschimmel in verschiedenen Flüssigkeiten das Wachstum von Bakterien zu hemmen vermag. Louis Pasteur selbst hatte 1877 beobachtet, dass Milzbranderreger sich nicht mehr vermehren, wenn die Kultur mit Schimmelpilz verunreinigt ist. Die fundierteste Arbeit aber wurde 1897 von dem jungen französischen Militärarzt Ernest Duchenne vorgelegt. Beim Institut Pasteur reichte er eine Doktorarbeit ein mit dem Titel Untersuchungen zum Überlebenskampf der Mikroorganismen, der Antagonismus von Schimmelpilzen und Mikroben. Ausgangspunkt seiner Arbeit war die Beobachtung gewesen, dass arabische Stallknechte die Sättel der Pferde in dunklen, feuchten Räumen aufzubewahren pflegten, wo sie sich mit Schimmel überzogen. Nach den Gründen befragt, antworteten sie, die Wunden, die durch das Scheuern der Sättel entstehen, würden so besser heilen. Er injizierte eine Lösung aus diesem Schimmel einigen kranken Meerschweinchen. Sie wurden alle gesund. Dann injizierte er die Lösung einem gesunden Tier und impfte es anschließend mit einem Typhusbazillus in einer normalerweise tödlichen Dosis. Bei dem Tier zeigten sich keinerlei Krankheitssymptome. Obwohl er diese und einige weitere Experimente peinlich genau durchführte und dokumentierte, wurde seine Arbeit vom Institut Pasteur abgelehnt. 1939 stießen zwei Oxford-Wissenschaftler auf der Suche nach antibakteriell wirkenden Stoffen auf den Schimmelsaft des Alexander Fleming. Es gelang ihnen, daraus ein produktionsreifes Medikament herzustellen, das im Februar 1941 erstmals eingesetzt wurde. Ein Londoner Polizist hatte sich beim Rasieren geringfügig verletzt. Die Wunde entzündete sich jedoch und löste eine sogenannte Blutvergiftung aus. Er konnte zunächst gerettet werden, starb aber dennoch 4 Wochen später. Das Fieber war zurückgekommen, das Medikament aber war aufgebraucht. Die industrielle Herstellung von Penicillin wurde zunächst begrenzt durch das langsame Wachstum des Schimmels. Die Entdeckung einer schneller wachsenden Form ist einer gewissen Mary Hunt zu verdanken, einer Assistentin in einem Forschungszentrum in Illinois. Auf einem Wochenmarkt fand sie eine stark verschimmelte Melone und ihre Vermutung bestätigte sich, dass diese Schimmelart sich zur industriellen Herstellung von Penicillin eignete. Alliierte Soldaten in Sizilien und Nordafrika waren die ersten, die von dem Antibiotikum profitierten. Der eigentliche Siegeszug der Antibiotika begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurden zum Hauptgrund dafür, dass die meisten Menschen jetzt eine Lungenentzündung überlebten, dass nur noch wenige an der sogenannten Blutvergiftung oder an entzündeten Wunden starben. Vor allem bei Kindern konnten Antibiotika die Sterblichkeit aufgrund bakterieller Infektionen drastisch verringern. Sie wurden zum wirkmächtigsten Mittel der modernen Medizin, zu ihrer tragenden Säule. Von Anfang an stellte sich jedoch auch das Problem der Resistenzen. Bereits Alexander Fleming hatte in seiner Nobelpreisrede 1945 hierauf hingewiesen. Das Antibiotikum tötet die meisten Bakterien ab, aber einige überleben immer und vermehren sich anschließend jetzt unter günstigeren Konkurrenzbedingungen. Ihr Motto lautet nach Friedrich Nietzsche: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Bakterien besitzen schon seit Millionen Jahren die Fähigkeit, sich gegen Angriffe wie den des Schimmelpilzes zur Wehr zu setzen. Man fand Resistenzen bei Bakterien aus dem ewigen Eis, sowie in einer Höhle in Mexiko, die seit mindestens 4 Millionen vollständig von der Umwelt getrennt ist. Die Lobbys der Pharma- und der Fleischindustrie, ihnen nahestehende politische Kräfte sowie Teile der Ärzteschaft argumentieren deshalb, die Antibiotikakrise sei ein völlig natürliches und normales Geschehen. Bekanntlich werden gleichartige Argumentationen vorgetragen bei der Erderwärmung, dem Artensterben und der steigenden Pandemiegefahr. Eine weitere Gemeinsamkeit haben die Diskurse um diese 4 Menschheitskrisen, denn um solche handelt es sich, insofern, als sie sich ganz überwiegend darum drehen, deren Folgen zu managen. Die Ursachen werden nur am Rande angesprochen. Sie bleiben weitgehend unverändert bestehen, da die Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung völlig unzureichend sind. Dabei kann man in puncto Resistenzen der Pharmaindustrie keinesfalls vorwerfen, sie würde die Lage verharmlosen. Im Gegenteil. Liest man ihre Analysen und Verlautbarungen, zum Beispiel auf der Webseite Pharmafakten, Pharma-Fakten, wird einem schnell klar, dass die Menschheit sehr bald keine 3 Tage wird überleben können, ohne intensive Hilfe durch die Pharmaindustrie. Und dass sie, um im Interesse aller diese Hilfe leisten zu können, selbstverständlich öffentliche Gelder in großem Umfang benötigt. Die Antibiotikakrise, das drohende postantibiotische Zeitalter, der mögliche Rückfall der Medizin in Zustände, die Anfang des 20. Jahrhunderts bestanden, sind aber keine unvermeidliche Naturkatastrophe, sondern menschengemacht. Genauer gesagt, sie sind absehbare Folgen der Gesetzmäßigkeiten einer kapitalistischen Wirtschaftsweise, die nicht bestehen kann ohne die Ausbeutung der Menschen, der Tiere und der Umwelt systematisch zu steigern. Die Fakten, die zu dieser Antibiotikakrise geführt haben, sind leicht überschaubar und fast alle völlig unstrittig. Sie lassen sich in 4 Sätzen zusammenfassen. Der erste lautet: Je mehr Antibiotika, desto mehr Resistenzen. Das Problem sind nicht die Antibiotika an sich, sondern das völlig aus dem Ruder gelaufene Ausmaß ihrer Produktion, ihrer Anwendung und ihrer Ausbreitung in der Umwelt. Zum zweiten werden in der Humanmedizin aller reichen Länder Antibiotika immer noch in riesigem Umfang ohne Indikation und in viel zu großer Menge verabreicht. Vor allem bei banalen Erkältungskrankheiten, die der häufigste Grund sind, eine Arztpraxis aufzusuchen, die aber zu 90% gar nicht durch Bakterien, sondern durch Viren verursacht werden. Millionen Tonnen Antibiotika werden über Menschen ausgeschüttet, die gar keine benötigen. Jeder dieser Menschen wird damit nicht nur den häufig gefährlichen Nebenwirkungen ausgesetzt, sondern auch zu einem Brutofen für resistente Bakterien gemacht und kann diese in der Umwelt verbreiten. Die resistenten Bakterien schaden ihm oder ihr meist nicht unmittelbar, sondern wirken wie eine Zeitbombe, die ausgelöst werden kann durch eine Schwäche des Immunsystems oder einen ärztlichen Eingriff. Nur die Pharmaindustrie und die entsprechend handelnden Ärzte haben einen Nutzen von diesen Verordnungen. Gleichzeitig erhalten Menschen in armen Ländern, die Antibiotika dringend benötigen würden, diese nicht in der ausreichenden Menge, weil sie sie nicht bezahlen können. Sie kaufen die Antibiotika, die sie brauchen, nur dann, wenn sie gerade das Geld dazu haben. Dies führt zu unregelmäßigen Einnahmen und damit zu einer noch schnelleren Entwicklung von Resistenzen. Der dritte Umstand bei der Resistenzentstehung ist, dass die meisten Antibiotika nicht kranken Menschen gegeben werden, sondern Nutztieren wie Hühnern und Schweinen, nicht weil sie krank wären, sondern um sie möglichst schnell zu mästen. Antibiotika sind in der Massentierhaltung ein notwendiges und auch ausgesprochen billiges Mittel, um die Tiere so weit frei von schweren Krankheiten zu halten, dass sie gerade noch den Schlachttag erleben. Dies ist wesentlich billiger, als die Haltungsbedingungen so zu gestalten, dass die Tiere gesund bleiben. Ein noch bedeutenderer Grund für ihre massenhafte Verabreichung ist aber, dass sie sowohl die Größen- als auch die Gewichtszunahme fördern. Dass dies nicht nur für Rinder, Schweine und Hühner gilt, sondern auch für Menschen, und dass Antibiotika deshalb eine Rolle spielen bei der Häufung aller sogenannter Zivilisationskrankheiten, ist eine inzwischen bestens erforschte und belegte, aber trotzdem besonders effektiv unsichtbar gemachte Tatsache. Der vierte Faktor in diesem Drama ist, dass sich trotz eines steigenden Bedarfs an neuen Antibiotika fast alle großen Firmen aus der Forschung zurückgezogen haben. Die Pharmaindustrie macht überdurchschnittlich hohe Profite. Die 10 größten Pharmakonzerne alleine haben einen Jahresumsatz von ca. 430 Milliarden Dollar und einen jährlichen Profit von ca. 90 Milliarden Dollar. Also über 20% des Umsatzes sind Profit. Diese Zahlen sind von 2015. Im Corona-Zeitalter sind sowohl Umsätze als auch Profite nochmals enorm gestiegen. Diese Monsterprofite werden aber nicht mit Antibiotika gemacht. Die Patente für sie sind meist schon ausgelaufen. Antibiotika werden zwar in Riesenmengen produziert, aber sie sind billig und machen nur 10% des Umsatzes der Pharma-Riesen aus. Und es braucht durchschnittlich 15 Jahre, bis sie zum Marktreife entwickelt sind und weitere 8 Jahre, bis sie Profit abwerfen. Außerdem werden sie in der Humanmedizin zwar viel zu häufig, aber nur bei akuten Erkrankungen und nicht dauerhaft verschrieben, anders als bei chronischen Krankheiten. Mit Krebs und Immunerkrankungen wie etwa Rheuma lässt sich das meiste Geld verdienen. Es folgen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Am besten wird mit Krebs verdient, deshalb wird hier auch am meisten für die Forschung ausgegeben. Von den 10 Riesen alleine etwa 66 Milliarden Dollar im Jahr. Fast die Hälfte mehr, nämlich 98 Milliarden Dollar, geben diese 10 Konzerne für Marketing aus. Profit und Marketing zusammen machen also ca. 40% des Umsatzes aus. Welch gewaltige Einsparmöglichkeiten! Und die obszön hohen Einkünfte der Aufsichtsräte, Vorstände und anderer Führungskräfte sind dabei noch gar nicht tangiert. Hier noch eine Anmerkung zu den ökonomischen Verhältnissen. Weltweit werden pro Jahr etwa 40 Milliarden Dollar für Antibiotika ausgegeben. Die Kosten, die in den Gesundheitssystemen durch die Resistenzen entstehen, übersteigen diesen Betrag um ein Vielfaches. 2015 wurden sie alleine für die USA auf 20 Milliarden Dollar geschätzt. Den Nutzen haben mächtige Akteure, die mächtig Profit machen. 2020 wurde von den Wirkstoffen, die in Milligramm verschrieben werden, weltweit die unvorstellbare Menge von ca. 160.000 Tonnen verwendet. 73% davon für Tiere. Der Weltmarkt für Tierarzneimittel ist in den vergangenen Jahren um 5 bis 6% jährlich gewachsen. Sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin sind die meisten der Antibiotika nicht medizinisch begründet, sondern ökonomisch. Wir kommen als nächstes zu den sogenannten Krankenhauskeimen. Zuerst aber hören wir ein kurzes Lied von Stevie Wonder mit dem Titel I Wish, in dem er sich die Tage seiner Kindheit und Jugend zurückwünscht. Vielen in Frankreich als die größte Hoffnung des französischen Films betrachtet. Mit 37 Jahren hat er bereits an über 40 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Mit 24 aber infizierte er sich in einem Krankenhaus bei einer Knieoperation mit dem Krankenhauskeim MRSA. Die Abkürzung steht für Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. MRSA ist das am häufigsten vorkommende resistente Bakterium. Nach dieser Infektion konnte Guillaume Depardieu nur mit starken Schmerzmitteln leben. Nach 17 weiteren Operationen entschied er sich dafür, sich das rechte Bein amputieren zu lassen. Er gründete eine Stiftung zum Kampf gegen antibiotikaresistente Killerkeime und zeigte sich in vielen Talkshows als scharfer Kritiker des französischen Gesundheitssystems. Seine wütenden Fernsehauftritte wurden mit dafür verantwortlich gemacht, dass Frankreich 2003 damit begann, Erkrankungen durch resistente Keime sowohl zu erfassen als auch zu publizieren und als erstes europäisches Land deren Anzahl reduzieren konnte. Mit 37 Jahren erkrankte Guillaume durch MRSA an einer Lungenentzündung, an der er auch verstarb. Einer der weltweit führenden, vielleicht auch der führende Forscher auf dem Gebiet des menschlichen Mikrobioms ist seit Jahrzehnten Martin Jack Blaser. Mit dem Ausdruck Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die einen Menschen besiedeln. Am bedeutendsten ist das Mikrobiom des Darmes, das man früher als Darmflora bezeichnete. Martin Blaser leitet seit über 20 Jahren für das US-Gesundheitsministerium den Expertenbeirat gegen Antibiotikaresistenzen. Sein Buch Missing Microbes wurde in 20 Sprachen übersetzt und erschien unter dem Titel Antibiotika Overkill auf Deutsch. Darin beschreibt er, wie ein resistentes Bakterium gewonnen werden kann, ganz einfach und schnell. Man nehme einen winzigen Klecks Escherichia coli, auf Deutsch Kolibakterien. Das sind meist harmlose Darmbakterien, die aber bei Immunschwäche unter anderem eine lebensbedrohliche Sepsis auslösen können. Diese tropfe man auf eine Petrischale mit Nährlösung und gebe dazu Streptomycin, ein Antibiotikum, das die meisten Kolibakterien abtötet. Am nächsten Morgen wird man in der Nährlösung kleine Punkte finden. Sie bestehen aus Kolibakterien, die nicht abgetötet wurden und die sich inzwischen bereits millionenfach vermehrt haben. Sie verfügen über eine Genvariante zur Herstellung von Proteinen, die zwar nicht besonders effizient sind, aber durch das Antibiotikum nicht zerstört wird. Sobald aber das Streptomycin sich nicht mehr in der Umwelt des Erregers befindet, haben die effizienteren, nicht resistenten Kolibakterien wieder einen Selektionsvorteil und bringen das resistente Bakterium zum Verschwinden. Martin Blaser weist in seinem Buch auf Folgendes hin: Antibiotika üben einen sogenannten Selektionsdruck aus, der resistenten Bakterien die Vermehrung erleichtert. Das kann bedeuten, dass hochpathogene Erreger in großer Anzahl entstehen und gleichzeitig das Immunsystem geschwächt wird. Antibiotika verursachen außerdem, und das ist Blasers größte Sorge, einen Diversitätsverlust, eine Verarmung des Mikrobioms. Auch die Zunahme von Kaiserschnitten sowie der verbreitete Einsatz von Desinfektionsmitteln und Antiseptika führen zu einem Artensterben innerhalb des menschlichen Mikrobioms. Es gilt heute als erwiesen, dass diese Verarmung des Mikrobioms nicht nur Adipositas mit verursacht, sondern auch viele andere moderne Seuchen. Allergien, Asthma, Typ 1 Diabetes, das ist der Diabetes von Kindern und Jugendlichen, Neurodermitis, Krebs und verschiedene Erkrankungen des Verdauungssystems. Die Gesundheit der Kinder ist besonders betroffen. Die Inzidenz des Diabetes Typ 1 verdoppelt sich in den Industrieländern alle 20 Jahre. Und die Erkrankung, die noch vor 100 Jahren immer tödlich endete, bricht heute im Schnitt 3 Jahre früher aus. In Deutschland erkranken etwa 10-15% der Kinder und etwa 5-7% der Erwachsenen an Asthma. Das sind rund 8 Millionen Menschen. In den USA liegt die Rate bei schwarzen Kindern 70% über dem Weißen. Je mehr Antibiotika, desto mehr Resistenzen, und deshalb treten resistente Erreger in großem Umfang zunächst da auf, wo besonders viele Antibiotika eingesetzt werden. In der Massentierhaltung, in Kliniken und in Pflegeheimen. Da in der Humanmedizin und noch viel mehr in der Nutztierhaltung gewaltige Mengen an Antibiotika, auch an Reserveantibiotika, eingesetzt werden, breiten sich resistente und multiresistente Erreger immer mehr in der Umwelt aus. Über die Gülle, die zur Düngung verwendet wird, geraten sie in die Böden und in die Luft, von dort aus in die Gewässer. Immer mehr Menschen sind Träger und damit auch potenzielle Überträger pathogener Keime. Über Nahrungsmittel, vor allem über Fleisch, aber auch Salat, Gemüse und Obst, gelangen sie in die Haushalte. Nicht nur hochpathogene Bakterien, sondern bereits die Antibiotika finden ihren Weg in die Umwelt, etwa über die Abwässer der Krankenhäuser oder der Produktionsanlagen in Indien, wo fast alle westlichen Konzerne ihre Antibiotika herstellen lassen mit den entsprechenden katastrophalen Folgen. So werden nicht nur die Menschen und ihre Nutztiere, sondern auch die Gewässer und die in oder an ihnen lebenden Tiere zu Brutanlagen für resistente Keime gemacht, die sich von dort aus weiter in der Welt verbreiten und unter Umständen auf einem dieser Wege auch wieder in die Krankenhäuser zurückkommen. Eine Infektion durch einen sogenannten Krankenhauskeim wird als nosokomiale Infektion bezeichnet. Seit 2011 müssen nosokomiale Ausbrüche, wenn bei mindestens 2 Personen nosokomiale Infektionen auftreten, nicht nur an die Gesundheitsämter, sondern auch an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Immerhin schätzt das RKI deren Anzahl auf 400.000 bis 600.000 pro Jahr allein in Deutschland, dessen Gesundheitssystem als vergleichsweise gut gilt. Die meisten dieser Infektionen ereignen sich bei uns vermutlich auf Intensivstationen. Sie führen zu der erschreckenden Anzahl von ca. 10.000 bis 15.000 jährlichen Todesfällen. Etwa 85% der nosokomialen Infektionen werden durch Viren ausgelöst und 15% durch Bakterien. Etwa 30.000 bis 35.000 der Infektionen gehen auf multiresistente Erreger zurück. Und etwa 2.500 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland an einer solchen Infektion. Besonders gefährdet sind vor allem diejenigen, die zu einer der vielen Risikogruppen gehören. Jüngere und Ältere, Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder mit Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ 1 oder Rheuma, Psoriasis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Multiple Sklerose und viele andere. Ebenfalls besonders gefährdet sind Typ-2-Diabetiker, Krebserkrankte und alle, bei denen eine Operation oder ein anderer invasiver Eingriff durchgeführt werden muss. Der Gesundheitsministerien oder der Lobbyverbände werden diese Risiken benannt. Das größte Risiko von allen aber wird meistens nicht angesprochen. Es heißt Armut. So hat die Zunahme von Antibiotikaresistenzen in Afrika und Asien besonders schwere Folgen. Die prekären Lebens- und Wohnverhältnisse, das wärmere Klima und die größere Vielfalt pathogener Erreger verursachen mehr bakterielle Infektionskrankheiten als in den reichen Ländern des Nordens. Zugleich wird die bestehende Rezeptpflicht kaum überwacht. Antibiotika werden frei verkauft. Meistens kaufen Erkrankte, wie bereits erwähnt, aber nur so viele Antibiotika, wie sie gerade bezahlen können, und beenden die Therapie, wenn die Symptome nachlassen. Ideale Voraussetzung für die Entstehung von Resistenzen und Multiresistenzen. Zum wachsenden Problem wird beispielsweise die Lungentuberkulose. Eine kenianische Studie ergab, dass von fast 300 untersuchten Tuberkulose-Patienten ein Drittel zumindest gegen ein Antibiotikum resistent war, und zwar gegen jenes, das zur Standardbehandlung bei Tuberkulose gehört. Ein Vergleich der Antibiotikaresistenzen mit anderen großen ökologischen Themen wie der Erderwärmung, dem Artensterben und der zunehmenden Gefahr von Epidemien zeigt eine verblüffende Vielzahl von Parallelen. Zwei Parallelen nannte ich bereits. Eine menschengemachte Katastrophe wird als schicksalhaftes Ereignis dargestellt und in den Mainstream-Medien wird die Diskussion hauptsächlich über die Folgen der Krise und deren Bewältigung geführt, aber kaum über die Ursachen. Weitere Parallelen sind: Millionen von Menschenleben sind bedroht durch jede dieser Krisen. Unter Wissenschaftlern besteht seit langem weitestgehende Einigkeit hinsichtlich des Vorliegens extremer Gefahren sowie auch über deren Ursachen. Trotzdem steigen die Risiken unvermindert weiter an. Das bedeutet, dass die Erkrankung und der Tod von Millionen Menschen bewusst riskiert bzw. in Kauf genommen werden, hauptsächlich um Konzernprofite zu sichern. Nicht die alleinige, aber die Hauptverantwortung für jede dieser Krisen liegt bei der Fleischindustrie. Das Erkrankungsrisiko, noch mehr das Sterberisiko, betrifft bei allen diesen Krisen vor allem ärmere Länder bzw. die ärmeren Teile der Bevölkerung der reicheren Länder. Mögliche Lösungen der Antibiotikakrise sind alles andere als einfach. Einige Länder haben die Dringlichkeit des Problems durchaus erkannt, viele Überwachungssysteme wurden eingerichtet und einige leider meist regional sehr beschränkte Erfolge wurden erreicht. Erfolge sind möglich. Menschengemachte Entwicklungen können auch von Menschen geändert werden. Für diese Erfolge sehe ich drei Voraussetzungen. Die erste heißt Kooperation. Weder Viren noch Bakterien halten sich an Grenzen. Die Antibiotikakrise kann nur durch enge und langfristige internationale Kooperation bekämpft werden. Dass diese Kooperation extrem schwierig und selten zu sein scheint, wird immer wieder von vielen Akteuren beklagt. Was zu wenig offengelegt wird, ist, dass hinter mangelnder Kooperation häufig die Identifikation der jeweiligen Regierungen mit den Interessen ihrer Großindustrie, hier vor allem der Pharma- und der Fleischbranche, steht. Stattdessen werden Kooperationsmängel als menschliche Schwächen kognitiver oder moralischer Art betrachtet. Die zweite Voraussetzung wäre die Einsicht in die Tatsache, dass bereits ein Zurückdrängen der Resistenzen ausgeschlossen ist, solange Massentierhaltung weiter besteht. Massentierhaltung ist ohne intensiven Antibiotika-Einsatz nicht möglich. Sie sorgt für die Entstehung neuer resistenter Keime und deren Verbreitung in der Umwelt in einem Ausmaß, welches die Eindämmung der Resistenzen völlig unmöglich macht. Die dritte Voraussetzung wäre, die Entwicklung, Produktion und Verwendung von Medikamenten konsequent von Profitinteressen zu lösen. Eine privatwirtschaftliche Gesundheitsindustrie steht in grundsätzlichem und rasch wachsendem Gegensatz zur Sicherung und Förderung der Gesundheit der Menschen und der Natur. Zum Abschluss hören wir Stevie Wonder mit dem Lied, das 1984 sein größter Hit wurde, mit dem er wohl auch am meisten die Herzen seiner Zuhörerschaft erreichte und für das er 1985 den Oscar erhielt. Er schrieb es für den Film Die Frau in Rot und widmete es Nelson Mandela, der damals noch im Gefängnis war und erst 1990 nach 28 Jahren Haft freigelassen wurde.